Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute an diesem Sonntag, ich habe einen Predigttext ausgewählt für die Predigt für das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, welcher nicht in der Predigtreihe der evangelischen Kirche dran ist, also nicht nach Agenda, sondern aufgrund der Situation. Es soll heute um Verzweiflung gehen, um Momente, wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ausgewählt haben wir einen Text oder habe ich einen Text aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18. Es geht um Elia. Elia war ein Prophet, er handelte zur Zeit von Ahab, König Ahab. König Ahab hat etwas getan, hat sämtliche Sachen getan, die Gott nicht gefallen hat. Unter anderem hat er einen anderen Glauben eingeführt. Das heißt, es war eigentlich seine Frau. Denn er hat politisch geheiratet und seine Frau Isabel hat den Baalskult angehangen und den hatte sie verbreitet. Doch sie hat nicht nur diesen Baalskult verbreitet, sondern sie hat auch dafür gesorgt, dass sämtliche Anhänger des Gottes Israels verfolgt wurden, getötet wurden. Und Elia war der eine, der von Gott Worte bekommen hat und den Mut hatte, sich Ahab entgegenzustellen. Er hat sich nicht versteckt, sondern ist entgegengetreten und hat gesagt, es ist nicht richtig, was du tust. Außerdem hat er Wunder erlebt. Er wurde versorgt von Gott auf wunderbare Art und Weise. Er hat das Volk zur Entscheidung aufgerufen. Er hat sich Hunderten von Baalspriestern entgegengestellt. Sie haben einen Altar gebaut oder jeder für sich einen Altar und er hat gesagt: Betet ihr euren Gott an? Ich bete zum Gott Israels. Und wir machen kein Feuer, sondern wir bitten darum, dass der Gott Feuer schenkt für das Opfer. Gesagt, getan. Als Prüfung wäre sozusagen der wahre Gottes. Und die Priester, die verausgaben sich stundenlang, nichts geschieht, kein Feuer vom Himmel. Und dann kommt Elia dran und er betet. Und es fällt Feuer vom Himmel. Und das Volk staunt und sagt, der Herr ist Gott. Es gibt einen wahren Gott und er lebt. Daraufhin zieht sich Elia zurück und er betet, weil seit 3 Jahren ist Trockenheit im Land, kein Regen. Auch als Strafe Gottes. Und er betet und fleht, dass Gott es wieder regnen lässt. Und es fängt an zu regnen. Also große Wunder erlebt, Gebetserhörung erlebt, mutige Taten getan. Und dann kommt dieser Text. Denn Elia hat noch etwas getan. Nicht nur die Propheten wurden von den Baalspriestern und dem Baalkult von Isabel vernichtet, sondern er hat selber die Baalspriester getötet. Das war auch Gesetz Gottes damals, dass man die Leute, die anderen Götter anhängt, ausmerzt. Das ist ziemlich grausam. Damalige Zeit zutiefst verständlich gewesen, in unserem Kontext nicht mehr ganz so. Aber er hat sich da voll ins Zeug gelegt und geeifert. Und jetzt geschieht das, was kommt. Und wir wollen uns mehr die Person angucken, nicht die Grausamkeiten, sondern die Person. Und wie es ihr geht und was Gott tut, wie Gott Elia führt. Da heißt es in Kapitel 19. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun. Das ist ein Schwur. Ich schwöre, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast, ich schwöre bei meinem Leben sozusagen, dass du morgen tot sein wirst. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er flieht nach Juda, andere Land, andere Politiker, andere König und in den Süden sozusagen. Und dann lässt er seinen Diener zurück und er geht hinein in die Wüste, eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter ein Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häuptern lag ein gerüstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deinen Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste, nach Damaskus, und geh hinein, salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Vater, schenk uns ein Herz für dein Wort, auch wenn es aus einer Zeit stammt, die uns ein wenig fremd ist. Schenk uns ein Herz dafür und trotzdem auch dadurch ein Wort für unser Herz, gerade auch in unserer Situation. Amen. Verzweiflungsmomente. Momente, wo ich alles am liebsten hinschmeißen würde und alles vergeht. Manche erleben solche Schicksalsschläge gerade in ihrem eigenen Leben oder manche erleben es gerade durch Corona. Eine Krise, die uns die Füße und den Boden wegzieht. Vieles kommt ins Schwimmen und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und da kommt die Frage auf, ja, was kann einfach noch helfen? Wie komme ich wieder ins Leben, ins Handeln? Manche fühlen sich richtig ausgebremst, ausgenockt wie Elia. Und wir wollen uns das angucken, einfach kurz 5 kleine Punkte dazu, was so eine Krise ausmacht, so ein Schicksalsschlag, so ein Verzweiflungsmoment. Und dann 5 Schritte, die Gott Elia führt, um da rauszukommen, um wieder handlungsfähig zu werden, um wieder ins Leben zurückzukommen. Also, zuerstens, was so eine Krise ausmacht, das kann man hier sehr schön sehen an diesem Text. Das ist zum einen die Botschaft, die das Leben bedroht. Es war eine schwere Situation, in der Elia lebte. Doch jetzt betraf es ihn wirklich. Da kam das Wort, morgen bist du, Elia, tot. Und so ist es vielleicht für manche von uns. Es gibt viele problematische Sachen, auch jetzt in der Situation. Doch auf einmal betrifft es einen persönlich. Da ist die Botschaft an einen, du wirst sterben. Du wirst draufgehen. Eine bedrohende Botschaft, die mir Angst macht und mich in die Enge führt. Ich weiß nicht, was Sie oder was ihr erlebt habt und selber solche Botschaften gehört habt. Das können Menschen sein, die das aussprechen. Es können Umstände sein, die das aussprechen. Es kann eine Krankheit sein, die mich dazu zwingt und sagt, ja, jetzt nehme ich dir alles. Jetzt bist du dran. Ich nehme dir alles. Und die mir Angst macht. Und die Reaktion auf solche Sachen ist oft bei uns so wie bei Elia, wir fangen an zu laufen. Egal, was wir für Wunder erlebt haben, egal, wie groß vorher die Nähe Gottes war oder was auch immer woraus wir unsere Kraft im Leben gezogen haben, wir fangen an zu laufen, wir vergessen das Gute. Wir können noch so viele Jahre des Erfolges gelebt haben. In diesen Momenten bricht uns alles weg, kein Halt mehr und wir fliehen. Und das sieht bei jedem anders aus. Alkoholexzesse, Wegbeamen durch Serienmarathone, durch Onlinefilme oder was auch immer. Exzessive Sport betreiben, wir können sämtliche Sachen fliehen. Das ist ein Wegdrücken, ein Versuchen wegzukommen. Und das tut er, er rennt. Er rennt und rennt. Und dann lässt er sogar seinen Freund zurück, seinen Diener, seinen Ängsten und er zieht sich zurück. Das Dritte ist, wir isolieren uns. Vielleicht haben wir noch mit Menschen zu tun, nicht wie bei Elia, aber innerlich isolieren wir uns. Wir werden einsam. Wir ziehen uns zurück. Keiner versteht uns. Dieses Leid, diese Angst kann ja keiner teilen. Diese Sorge, das, was auf mein Leben drückt. Und so ziehen wir uns in uns zurück oder ziehen uns auch so komplett aus dem Leben zurück. Isolation. Und darauf folgt Verzweiflung. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe versagt. So wie alle anderen auch. Und das vielleicht auch bei uns. Ich habe versagt. Ich bin am Ende. Ich bin nicht besser. Ich kann nicht mehr. Und ich will nicht mehr. Und dann sagt er sogar, das ist das Fünfte, ich will sterben. Man gibt sich selbst auf. Man gibt das Leben auf. Es ist alles ohne Sinn. Das sind 5 Punkte, die uns hier treffen und entgegenkommen. Bei Schicksalsschlägen ist das so. Besonders wenn sie uns in die Verzweiflung führen. In solche Verzweiflungsmomente. Nun, was sind die 5 Wege raus? Die 5 Schritte raus, die Elia geführt wird von Gott. Und die er geht. Sachen, die uns doch, die wir tun können. Auch in solchen Momenten. Und ich nenne es das Elia-Prinzip. Elia mit H geschrieben, dann kommen wir genau auf 5 Punkte. Ne? Das Elia-Prinzip. Und der erste Schritt ist sozusagen, dass wir die Grundbedürfnisse ernst nehmen. Das Ernstnehmen der Grundbedürfnisse. Das ist das Erste, was er tut. Und das ist super weise. Er schläft. Er will sich das Leben zwar nehmen, er sagt, ich möchte am liebsten sterben. Er ist ja auch in der Wüste, aber er fängt dann an zu schlafen. Vielleicht in der Hoffnung zu sterben. Doch es ist gut. Er schläft. Dann kriegt er von Gott Essen und er wird versorgt. Dass er wieder zur körperlichen Kraft kommt. Schläft, isst, schläft. Wenn wir am Ende sind, verzweifelt, vielleicht sogar depressiv, das ist eine der wichtigsten Sachen, dass wir schlafen können. Und dass wir gut essen. Ja, manchmal ist es der erste und entscheidende Schritt. Gesunde Ernährung, überhaupt mal wieder regelmäßig ernähren und schlafen. Und diese Schritte sind ja nicht nur für uns gut, sondern auch für andere. Wenn ich jemandem helfen will, ist manchmal das Erste, dass ich mich darum kümmere, dass er selber sich wohlfühlt. Vielleicht eine Dusche nehmen. Ja, mal wieder Körperhygiene betreiben. Sport tun und laufen. Oder sich sonst verausgaben. Das tut dem Körper gut. Und damit dann auch dem Denken und allem anderen, was dann folgt, der Seele. Schlafen und essen. Es ist nicht zu unterschätzen, diesen Schritt zu gehen. Ernst nehmen, wonach der Körper sich sehnt. Gerade wenn die Seele verzweifelt ist. Erst einmal Grundbedürfnisse, körperliche Grundbedürfnisse, ernst nehmen. Und dann tut er das nächste Entscheidende. Er läuft los. Los. Auf. Laufen. Das ist das nächste, was Elia tut. Er bewegt sich, er geht in Bewegung. Und das ist zweifach bedeutend, nämlich erstens die Bewegung. Er bleibt nicht in der Situation, die ihn so erdrückt. Und da, wo er am Boden ist, wo er sich zurückgezogen hat, sondern er tritt in Bewegung. Bewegung ist unheimlich wichtig, ist für unseren Kopf wichtig, unser Denken. Ich bin kein Neurologe, aber ich stehe in Kontakt mit Neurologen. Mein Vater zum Beispiel ist einer. Aber was ich gelernt habe, ist, dass unser Hirn super gut arbeitet, wenn wir uns auch bewegen, wenn wir irgendwie körperlich etwas tun. Und zum Verarbeitung der Sachen, ja auch der schweren Sachen in meinem Kopf, ist es gut, wenn ich mich bewege. Deswegen ist das so, gerade richtig, was Elia tut. Am besten raus in die Natur wie Elia und sich bewegen. Außerdem, ich glaube, ist diese Bewegung so eine Art verhaltenstherapeutische Maßnahme gegen dieses, ich kann nicht mehr, nichts ist mir möglich. Oh doch, ich kann doch noch was, ich kann mich bewegen. Ich bin nicht festgefahren. diese Bewegung des Körperlichen zeigt mir schon, nein, ich bin trotzdem noch handlungsfähig. Ich sage meinem Geist sozusagen, nee, ich kann noch in Bewegung bleiben. Das ist nicht zu unterschätzen. Und die dritte und ich glaube markanteste Sache an dieser Sache ist, es ist nicht mehr die Bewegung der Flucht, die Elia hier tätigt, sondern er bewegt sich auf ein Ziel zu. Er sucht nämlich jemanden auf, Gott. Er geht bewusst zum Berg Horeb. Das ist der Berg, wo die Geschichte mit Israel begonnen hat. Oder jedenfalls, worauf sich bezogen hat. Wo sie die Gesetze und den Willen Gottes empfangen haben. Und wo klar wurde, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir und ich bin euer Gott. Das heißt, die Grundlage seines Glaubens, dafür, wo er eingetreten ist, wo er gekämpft hat, was sein Leben ausmachte. Und er geht dahin und sagt, den muss ich jetzt suchen. Ich habe jetzt viel für ihn getan, ich brauche ihn jetzt selber. Ich muss selber an die Grundlagen meines Glaubens zu ihm selber hin. Ich finde es bemerkenswert, er flieht nicht mehr, sondern er hat ein Ziel. Er macht sich auf, los, lauf und zwar auf ein Ziel holen, such ihn auf. Unser Berg ist nicht der Horeb. Der Christengrund ist nicht der Horeb, sondern Golgatha, da wo Jesu Kreuz steht. Genauer genommen ist es nicht ein Berg, sondern eine Person. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, Jesus Christus. Und wenn wir uns aufmachen, in Bewegung gehen, dann ist es gut, genau diesen aufzusuchen. Denn Gott hat sich hier noch klarer gezeigt in dieser Person. Redet noch klarer. Es ist noch wahrscheinlicher, dass wir ihm da begegnen, was wir dann brauchen. Genau in diesen Verzweiflungsmomenten. Also es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen, sich aufzumachen, Bewegung zu setzen, hin in die Gegenwart Gottes. Klammer auf, 40 Tage ist er unterwegs. Ich dachte, was für eine abgefahren lange Zeit. Und er hat seinen Diener ja zurückgelassen. Ich habe mich gefragt, was macht das mit dem Diener? 40 Tage ist Elia weg und das Letzte, was er erlebt hat, war ein Elia, der völlig verzweifelt und aufgelöst war. Ich glaube, der Diener hat inzwischen seine Traueranzeige aufgegeben. Elia für tot erklärt. Vielleicht ist er schon in sein Haus eingezogen, hat nach dem Testament von Elia gesucht. Ich stelle mir erst vor, wie Elia dann irgendwann wieder später kam und der Diener sagt, oh, hallo Elia, die Möbel in deiner Wohnung von mir, die sind nur da, weil ich eingezogen bin, um dein Haus zu verwahren, zu beschützen, dein Hab und Gut. Jetzt bist du wieder da, alles gut. Schon komische Situation, ne? 40 Tage lang weg. Nun ja, das nur so nebenbei. Man muss sich die Situation auch mal vor Augen halten, was das mit den anderen gemacht hat. Nicht jedem ist es ja leicht, sich 40 Tage rauszuziehen aus dem Leben. Ist ja gut und schön, sich zurückzuziehen, Gott zu suchen. 40 Tage ist nicht jedem möglich. Weiß nicht, was deine Verwandtschaft tut, was deine Freunde tun, wenn du 40 Tage von der Bildfläche verschwindest. Und den letzten Eindruck, den die Leute hatten, war, oh, der ist richtig unten. Der hat sogar davon geredet, sich das Leben zu nehmen. Oder ja, das wäre krass. Also nicht ganz 1:1 umsetzbar, aber laufen, bewegen zu Gott. Und was uns wirklich helfen kann konkret, ist die Situation zu verlassen. Rausgehen, eine Bank aufsuchen, wo ich mich hinsetzen kann, die Natur betrachten. Spazieren gehen, wandern, in dem Pfälzer Wald, ihr lieben Pfälzer. Raus aus der Stadt, raus aus dem, was mich erinnert an die Sachen, die mich verzweifeln lassen, an die Botschaft, ich raube dir dein Leben. Das war I, das war der zweite Schritt, loslaufen. Dritter Schritt ist nämlich das I, Elia, und das sorgt wahrscheinlich schon im Gehen, kommt aber auch dann in der Gegenwart Gottes. Die innere Klärung. In der Gegenwart Gottes, vor Gott, ist er nun bereit, nachdem er aus dem Fluchtmodus raus ist. Ja, raus aus der Tequila-Party, raus aus dem Serienmarathon, wegbewegt, ist er fähig, die Stimme Gottes zu hören. Und diese sagt, so wie sein Denken sonst immer funktioniert wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, da heißt nämlich, die Stimme Gottes kam zu ihm und das Wort Gottes geschah. Das ist so, wie Propheten gehört haben. Gott spricht. Was tust du hier? Was tust du hier? Was machst du hier? Und das ist ein interessantes, was machst du hier? Weil es ist vielleicht so ein bisschen vorwurfsvoll oder auch fragend, Elia, ich habe einen anderen Auftrag für dich. Warum bist du nicht da, wo du hingehörst? Es kann aber auch sein, ich sorge mich wirklich danach. Was beschäftigt dich? Was machst du? Was ist ausschlaggebend dafür, dass du jetzt hier bist, wo du bist? Was ist deine eigentliche Frage? Das eigentliche Problem? Und interessant ist, dass die Antwort Elias ist nicht die, die er da in der Wüste hatte, wo er lag und sterben wollte. Er sagt nicht, oh, es ist genug, ich will sterben, alles blöd, sondern er spricht, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Ich habe alles gegeben. Ich habe für dich gekämpft. Übrigens war, ich finde das so, so faszinierend, diese Antwort, und so gut nachvollziehbar. Ich habe alles gegeben, und zwar für dich, deine Sache. Für deinen Willen, für mich für dich eingesetzt. Und jetzt geht es mir trotzdem an den Kragen. Jetzt zieht sich doch alles zusammen. Ich sehe keinen Erfolg. Klammer auf, er hatte Erfolg. Doch sieht er nicht mehr. Klammer zu. Er ist also immer noch verzweifelt, immer noch K.O. Und trotzdem sieht er jetzt klarer das Problem und kann es klarer benennen. Und diese innere Klärung ist so entscheidend, damit ich selber weiß, was beschäftigt mich eigentlich. Was ist mein Problem? Und das dann auch Gott nennen kann. Denn zuerst sagt er allgemeine Verzweiflung. Ich bin nicht besser, meine Väter, ich habe versagt. Das ist so manchmal das allgemeine Lebensgefühl. Doch nun wird es konkreter und es wird auch ein Vorwurf an Gott. Eine Klage. Ich habe mich doch für dich eingesetzt. Und ich glaube, jede Klage, jeder Vorwurf an das Leben, warum uns Schicksalsschläge treffen, warum unser Leben bedroht wird, warum wir uns bedroht fühlen, ist letztlich eine Frage an Gott. Warum? Ich hab's doch. Und es ist wichtig, genau ihn, den das eigentlich betrifft, auch zu adressieren. Benennen können. Innere Klärung, das heißt benennen können und dann auch an Gott zu richten und ihm zu nennen. Das ist also der nächste Schritt. Und dann, vierter Schritt, erwartet. Er wartet ab. Abwarten der Antwort Gottes. Er wartet auf Antwort. Abwarten der Antwort Gottes. Und das wird uns beschrieben auf faszinierende Art und Weise. Er wartet in der Gegenwart Gottes oder sucht die Gegenwart Gottes. Er wartet. Und das heißt, dass da ein Sturm kommt und Erdbeben und Feuer, wie er es im Wunder erlebt hat. Und in all dem heißt es Gott nicht. Sondern kommt ein stilles, sanftes Sausen. Er ist in der Stille. Und es ist ein Zeichen dafür, hier ist der Gegenwart. Die Gegenwart Gottes, der Geist Gottes am Wirken. In der Stille. Es ist ein Abwarten in der Stille. Er muss zur Ruhe kommen. Es ist nicht leicht, diese Stille auszuhalten. Und wir füllen sie oft mit eigenen Gedanken und Worten. Doch dann redet Gott. Und das Interessante ist, dass diesmal es nicht heißt, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Also so, wie er sonst immer als Prophet gehört hat, die Aufträge gehört hat, sondern diesmal es kam eine Stimme. Es schien präsenter zu sein. Gott schien wirklicher zu sein. Was nun Gott redet, betrifft ihn noch unmittelbarer, brennt sich in ihn ein. Und es ist nochmal dieselbe Frage erstmal. Was machst du hier? Und er antwortet seine eigene Antwort. Doch diesmal redet Gott weiter. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Eine kuriose Antwort übrigens. Kein Mitleid sein, kein Bedauern. Ja, Elia, du bist wirklich arm dran. Nichts dergleichen. Sondern er führt ihn zum nächsten, zu konkreten Schritten. Und er nennt drei Namen. Leute, die er salben soll. Nämlich ein König von Juda, ein König von Israel, neue König salben und ein Nachfolger für sich, ein Propheten. Und damit sagt er im Prinzip schon aus, erstmal ganz konkret, drei Namen, ganz konkret, Sachen, die er tun kann. Leute, die er aufsuchen kann. Und auch Leute, wo er sagt, die sind nach meinem Herzen. Du bist nicht der Einzige. Und als ob das nicht alles ist, fügt er noch hinzu. Und da sind noch 7000 weitere, die übrigens nicht ihre Knie gebeugt haben vor Baal, sondern die mir folgen. Damit schafft er ein Umdenken. Nur mit dieser Antwort bei Elia. Nämlich erstens, es gibt Sachen, die du tun kannst und ich sage sie dir klar. Und drittens, du lagst im Irrtum. bist nicht so allein. Es gibt da Menschen. Und hilft Elia umzudenken. Was für eine gute und klare Antwort. Und manchmal brauchen wir genau dieses Warten auf eine Antwort, die wieder Klarheit zeigt, die uns die nächsten Schritte zeigt, die uns aber auch überführt und ein Umdenken schenkt, eine Umkehr in uns selbst. Wie gesagt, das geht nur durch innere Klarheit davor, dass auch dann eine Klärung, ein Umdenken stattfinden kann. Und das Letzte, er führt ihn ins Handeln. Elia setzt es auch um. Übrigens nicht komplett alle drei Sachen, sondern er fängt an bei Elisa, bei seinem Nachfolger. Den sucht er auf. Ich glaube, er hat es getan, weil er so davon überzeugt war, dass er allein war. Und wenn er gehört hat, es soll einen Nachfolger für dich geben, einen, der würdig ist, einer, der mit mir geht, dann wollte sich Elia gleich davon überzeugen und sucht ihn auf, ob das stimmt. Und Elisa ist es dann, der seinen Auftrag von Elia weiterführt und dann die Könige erst salbt. Aber ich glaube, das hat ihn umgetrieben und hat ihn deswegen gleich an diesen Punkt geführt. Doch entscheidend ist, er hat gehandelt. Er ist dieser Stimme gefolgt, dem Auftrag, den er abgewartet hat im Hören, dass er diesen Auftrag empfangen hat, die Antwort empfangen hat, hat er die Sachen getan, umgesetzt. Und das hat ihn letztlich wieder ins Leben geführt, letztlich wieder zu Gott geführt und auch in seine Nähe. Das Elia-Prinzip, ernst nehmen der Grundbedürfnisse, los in Bewegung setzen, eine innere Klärung und das Abwarten der Antwort, genauso das Handeln und Losgehen. 5 Schritte, die wir von Elia lernen können, für unser eigenes Leben. Und ich finde es aber auch wichtig, das für andere zu denken. Vielleicht sind sie, vielleicht bist du gar nicht in einer schwierigen Situation, gar nicht verzweifelt, auch nicht aufgrund von Corona. Umso besser. Dann nutzt die Punkte, um damit anderen zu helfen. Vielleicht brauchen sie die. Und es ist gut, die Punkte nicht zu überspringen, nicht irgendwie geistlich die Leute zu konfrontieren, wenn es erstmal darum geht, zu körperlicher Stärkung zu kommen. Die Leute in Bewegung zu versetzen. Um dann mit ihm vielleicht gemeinsam herauszufinden, was ist das Problem? Was ist das, was mich eigentlich umtreibt? Was ist die eigentliche Angst? Um es Gott nennen zu können und dann zu warten. Vielleicht müssen wir mit Leuten warten helfen und beten und hören. Um dann selber Schritte gehen zu können und zu handeln. Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute, sich auf diesen Weg zu machen, das Elia-Prinzip zu erproben und zu testen. Ich finde ihn unheimlich sympathisch, den Elia, weil er so echt ist und weil er einen Blick in die Seele zeigt. Aber deswegen uns, glaube ich, auch helfen kann in unserer Verzweiflung. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater, du siehst, wo Punkte sind, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir alles hinwerfen wollten, wo wir sagen, es ist genug, es reicht. Und wo Flucht in uns ist, wo wir wegrennen und sie wegbeamen würden am liebsten. Wo uns alle Menschen egal sind, sie uns alle am liebsten in Ruhe lassen sollten und wir nicht mehr sein wollen. Es ist uns alles zu viel. Da bitte erinnere uns an die 5 Schritte, die wir tun können. Ich danke dir, dass du uns versorgst mit körperlicher Kraft und dem, was wir brauchen. Ich danke dir, dass du uns immer wieder in Bewegung versetzt und hilf uns dazu, um Klarheit des Denkens zu bekommen, die Fragen zu formulieren, die Probleme, die in uns sind, und sie dir zu nennen, Antwort zu bekommen und nächste Schritte, konkrete Sachen anzugehen und zu handeln. Hilf uns, so wieder ins Leben zu finden, Kraft zu bekommen, dich zu sehen, und aus der Verzweiflung herauszukommen. Dies bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Machen Sie es gut. Seien Sie Gott anbefohlen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.